Als ich die Woche die Lektion gemacht habe, ist mir ein Satz ins Auge gefallen. Und der Satz ist mir so sehr ins Auge gefallen, dass ich gedacht habe, okay, darüber müsste man eigentlich predigen. Und den mag ich euch gerne vorlesen. Vielleicht habt ihr ihn ja, wenn ihr die Lektion gemacht habt, auch unterstrichen bei euch. Das war ein Satz, der am Sonntag unten in der Vertiefung stand. Da stand drin, die Künstler früherer Epochen haben die Jünger gern mit einem Heiligenschein dargestellt. So heilig waren sie allerdings nicht. Unter ihnen waren Vorlaute und Anmaßende wie Petrus, Ehrgeizige wie Jakobus und Johannes, Zaghafte wie Philippus, politische Phantasten wie Judas, Ungläubige wie Thomas. Wer auch immer mit solcherlei Gespann den Acker bestellen will, muss wahrlich gut pflügen können, aber es bleibt dabei, Jesus hat keine Engel, sondern sündige Menschen berufen, damit die Errettung der Welt die alleinige Tat Gottes sei. Jüngerschaft ist ja das Thema der Lektion im ganzen Vierteljahr. Jüngerschaft ist inhaltlich verwandt auch mit diesem Thema Heiligung. Heilige, ich musste drüber nachdenken die Woche. Und ich habe einen Bibeltext, der mir zum ersten Mal begegnet ist, bewusst, als ich 16 Jahre alt war. 16 Jahre alt, ich weiß nicht, was ich für einen Quatsch damals gemacht habe. Ich war gerade frisch getauft, aber ich muss irgendeinen Blödsinn gemacht haben. Zumindest erinnere ich mich an diese Begegnung auf der Marienhöhe, wo ein Bruder zu mir kam und meinte zu mir, junger Bruder, du musst noch sehr an deiner Heiligung arbeiten. Ich weiß nicht mehr, weswegen er das gesagt hat, aber ich weiß, dass seitdem das Wort Heiligung immer eine bestimmte Bedeutung für mich hatte. Und zwar hat Heiligung irgendwie für mich immer etwas hiermit zu tun gehabt. Ich weiß nicht, was ihr spürt, was ihr für Assoziationen habt, was ihr denkt, wenn ihr so ein Wort wie Heiligung hört. Vielleicht auch gar keine Assoziation, denn Heiligung ist natürlich ein Wort, das wir außer in der Kirche eigentlich nie verwenden. Aber vielleicht habt ihr so irgendein Gefühl, irgendeine Assoziation, wenn ihr sowas hört. Und damals habe ich dann angefangen, Bibel zu lesen, und ist mir ein Bibeltext ja in dem Zusammenhang dann aufgefallen, weil er überschrieben ist mit geheiligtes Leben. Den habe ich gelesen und der hat für mich ein bisschen das fast noch verstärkt. Und ich mag ihn euch vorlesen, ich mag euch auch bitten mitzulesen, diesen Text. Und dann mag ich, weil wie gesagt, ich war damals ungefähr 16 Jahre alt, mag ich euch, die ihr so ungefähr 16 Jahre alt seid, mal fragen, was dieser Text in euch auslöst, okay? Ihr müsst ihn einfach nur hören. Was löst dieser Text in euch aus? Vielleicht achtet ihr mal darauf, was dieser Text in euch auslöst. Das ist 1. Petrus. 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 13. 1. Petrus 1, ab Vers 13. Geheiligtes Leben, sagt hier Petrus. Nein, sagt die Lutherbibel. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde wohnt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Was lösen diese Sätze in euch aus? Lösen die was aus? Ich frage mal, ihr seid jetzt nicht darauf vorbereitet gewesen, aber oder ihr als Gemeinde, was denkt ihr, was fühlt ihr, wie hört sich das an, wenn man diese Sätze hört? Wie teuer wir Gott sind. Okay? Genau, es hört sich sehr danach an, dass als ob wir viel tun müssten für unsere Heiligung. Und ja, wenn man das liest, dann springen mir zumindest erst die ganzen Imperative ins Auge. Wie viele Imperative haben wir? Kontrolliert eure Einstellung. Seid bereit. Seid nüchtern. Richtet euch nicht nach dem Begierden aus. Seid heilig. Lebt in Gottesfurcht. Und ich höre das als 16-Jähriger, ich lese das als 16-Jähriger und denke mir, wow, ist nicht so einfach. Wenn mir einer sagt, sei heilig, ich bin doch nicht
nur weil ich plötzlich möchte, ein Heiliger. Oder doch? Oder nicht?
Also, was hat es mit diesem Wort Heiligung auf sich? Und dann habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich diesen Text weiter mir angeschaut und betrachtet und ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich sage, er hat was mit dem Zeigefinger zu tun. Aber, und das ist, was ich gerne in dieser Predigt vermitteln möchte, ich glaube, es hat nichts mit diesem Finger zu tun, sondern mit diesem Finger. Nicht mit dem Finger, der zurechtweist, nicht mit dem Zeigefinger, der tadelt, du, sondern mit dem Zeigefinger, der auf etwas anderes hinweist. Ist euch aufgefallen, als ich den Text gelesen habe, versucht mal, ohne dass ihr jetzt nochmal reinguckt, ohne dass ihr nochmal in den Text reingucken würdet, wie hat dieser Text begonnen? Womit hat dieser Text begonnen? Weiß das einer? Hat einer so eine Erinnerung? Der Text hat begonnen mit einem Wort und dieses eine kleine Wort ist sehr, sehr wichtig. Der Text hat begonnen mit dem Wort darum. Oder in einer anderen Übersetzung vielleicht deshalb. Also alles, was an Imperativen kommt, alles, was an Herausforderungen, an Aufgabe kommt, hat ein darum, hat ein deshalb, hat etwas, worauf es hinweist.
Worauf weist es hin? Ich lese mal ein paar Verse weiter vorne. Und zwar lese ich mal ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch.
Für mich weisen die Verse, die wir zuerst gelesen haben, hierauf hin. Weshalb Heiligung? Weshalb die ganze Anstrengung, weshalb die ganzen Imperative? Das ist eine Konsequenz aus etwas anderem. Das weist auf etwas ganz anderes hin. Das weist auf das hin, was Gott zuerst für uns getan hat. Und drei Sachen haben wir gerade gelesen, die hier stehen. Gelobt sei der Vater, der hat uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren. Wir sind neue Menschen. Das ist total wichtig. Denn kein Mensch kann irgendwie anfangen, was mit Heiligung kann irgendwie sich ändern, wenn er nicht zuerst neu geboren ist. Wenn ich versuche, ein besserer Mensch zu sein, ohne dass Gott zuerst irgendwas an mir getan hat, dann versuche ich das halt. Aber es wird wohl nicht so funktionieren. Und wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wenn ich es nicht tue, was ich zu tun aufgefordert bin, aus einer Hoffnung heraus, dann macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Und wenn ich es nicht tue, vor dem Hintergrund dieses Versprechens, das Gott mir gegeben hat, das Erbe, das auf mich wartet, was ist dann meine Motivation? Dann hören wir diese Sätze, die wir jetzt gerade gelesen haben, und vielleicht hat sie jeder von euch in einer oder anderen Begegnung mit irgendeinem Menschen auch schon mal gehört, hey, ein Christ muss doch dieses und jenes machen und so sein. Arbeite noch an deiner Heiligung, junger Bruder. Und ich verstehe auf einmal, ja, du hast recht, aber nicht, weil ich irgendetwas aus mich heraus tun könnte, sondern weil zuerst Gott etwas an mir getan hat. Und deswegen möchte ich euch einladen, dass wir uns einen Zusammenhang angucken, dass wir uns den Zusammenhang angucken zwischen Heiligung und Heil. Heil und Heiligung. Oder den Zusammenhang zwischen Gabe und Aufgabe. Zwischen Zuspruch und Anspruch. Zwischen dem neuen Leben, das uns in Gott geschenkt ist, und dem neuen Lebensstil, den wir leben wollen. Und ich glaube, das sage ich aus meinem tiefsten Herzen aus, ist meine Überzeugung, das ist nicht nur zufällig die Bewegungsrichtung hier in diesem Text gewesen, dass erst geschrieben wird, Gott macht, hat das gemacht und jetzt sollt ihr, sondern ich glaube, dass das grundsätzlich die Vorgehensweise Gottes ist. Er ist der, der zuerst wirkt, damit wir wirken können. Und ich möchte mir das jetzt mit euch gerne in drei Zeitformen anschauen. Und zwar möchte ich erst einen Blick auf die Vergangenheit richten. Dann möchte ich einen Blick auf die Zukunft richten. Und dann einen Blick auf die Gegenwart. Übrigens, genauso war das in dem Text gerade auch. Er hat uns wiedergeboren, Vergangenheit, zu einer Hoffnung und einem Erbe, Zukunft, damit wir heilig leben können, jetzt. Ein Blick auf die Vergangenheit. Stellt euch mal vor, eines Tages würde jemand zu euch kommen, und er würde sagen, sündige nicht. Stopp. Dann würde ich denken, ja klar, hast ja recht, ich gebe mein Bestes, ich will mich bemühen. Und das wär's. Aber stellt euch vor, jemand sagt das am Ende einer ganz besonderen bestimmten Begebenheit. Ich denke an Johannes 8, die Begegnung von Jesus und der Ehebrecherin, die wird vor ihn geführt, sie soll gesteinigt werden. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und keiner kann einen Stein werfen und sie ist vom Tode bewahrt worden. Und dann kommt Jesus und sagt, sündige nicht mehr. Hat es eine andere Bedeutung? Hat es eine andere Tiefe? Ist es nicht viel verständlicher? Wenn ich meinem Kind sagen würde, greif nicht auf die Herdplatte, ist die eine Sache. Und das Kind sagt, okay, ja, Herdplatte, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Aber wenn das Kind einmal gesehen hat, oh, was es bedeutet, wenn die Herdplatte heiß ist, hat es eine andere Bedeutung. Wisst ihr, es gibt eine Vergangenheit, es gibt eine Geschichte mit Gott. Es gibt einen Hintergrund, vor dem diese Sätze gesagt werden. Und dieser Hintergrund ist ganz entscheidend. Also was für eine Tiefe hat der Aufruf zur Heiligung, wenn ich eine Geschichte mit Gott habe, wenn ich das Handeln Gottes in meinem Leben zuerst verstanden habe. Ich glaube, Heiligung muss zuallererst die Vergangenheit verstehen. Was hat Gott an dir Gutes getan? Gibt es nicht ein Deshalb, ein Darum, das mich motiviert, das mich auffordert, das mich bewegt, an mir zu arbeiten? Gott hat befreit, Gott hat gerettet, Gott hat erlöst. Und so gewinnen auf einmal die Verse, die wir zu Anfang gelesen haben, eine neue und tiefere Bedeutung für mich und vielleicht für euch auch. Ich lese mal Vers 18 und 19 nochmal. Petrus sagt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Mit anderen Worten, wenn ihr das nicht wüsstet, wäre die ganze Aufforderung, die ich vorher gesagt habe, wäre die hinfällig, ist egal. Ich spreche zu Leuten, die das wissen. Wisst ihr das? Du hast gesagt, du liest raus, du hörst raus, wie wichtig wir Gott sind, wie wertvoll wir Gott sind. Wissen wir das? Kann es vielleicht sein, dass der ganze Prozess von Heiligung, das an mir arbeiten, das Gott an mir arbeiten lassen, dass der eigentlich dem dient, dass ich mehr und mehr und mehr begreifen und wissen darf, was ich vor Gott bin? Eine ganz neue Bedeutung. Vielleicht geht gar nicht darum, du musst dieses und jenes machen, weil sonst ist Gott böse. Gott ist doch nicht böse. Vielleicht geht es um was ganz anderes. Vielleicht geht es darum, dass Gott sagt, mach das für ein Leben, in dem du wissen darfst und dann jeden Tag wissen kannst, wie teuer du erkauft bist, wie wertvoll du mir bist. Deshalb, darum, der Zeigefinger, der nicht tadelt, sondern der Zeigefinger, der mich auf etwas hinweist, nämlich auf die Realität, dass Gott alles für mich gibt und gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir das vor Augen führe und ich könnte euch Geschichten erzählen, was ich erlebt habe mit Gott, wenn ich mir vor Augen führe, was Gott an mir getan hat und wenn ihr euch das bei euch vor Augen führt, ich will, dass Gott an mir arbeitet. Dann gibt es den Blick weg von der Vergangenheit auf die Zukunft. Auf die Zukunft. Was haben wir gelesen? Wir sind zu einer Hoffnung wiedergeboren.
zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, haben wir gehört. Ich glaube, Heiligung kann nur begreifen, oder kann ich nur begreifen, wenn ich auch Gottes Zukunftsperspektive verstehe. Wenn ich das, man könnte sagen, deshalb verstehe oder das darum verstehe, dass auf die Zukunft gerichtet ist. Also es ist ja nun mal so, dass jeder von uns ja eigentlich die Dinge, die er tut, tut aus einer bestimmten Motivation heraus. Ich verhalte mich meinem Chef gegenüber oder meinem Vorgesetzten so und so, weil ich hoffe, dass ich vielleicht befördert werden würde. Oder ich verhalte mich so und so, weil ich etwas Bestimmtes erwarte. Oder vielleicht verhalte ich mich sogar so und so, weil ich auf was Bestimmtes hoffe. Weshalb Heiligung? Weshalb stehen da solche Sachen wie umgürtet eure Lenden, macht dieses und jenes? Weshalb, wenn nicht aus diesem einen Grund, dass ich eine Hoffnung habe auf eine Zukunft mit Gott? Wenn ich begreife, dass Gott eine Zukunft mit mir im Sinn habe. Das ist doch der Sinn von Heiligung. Dann ist Heiligung auf einmal nicht mehr nur ein Du-Du-Du, sondern Heiligung ist der Zeigefinger, der mich auf das hinweist, was noch kommen wird. Was noch kommen wird. Dann ist Heiligung auf einmal nicht mehr, ich muss irgendwas in meinem Leben tun, weil Gott das möchte und sonst sauer wäre. Gott wird doch nicht sauer, sondern ich arbeite an mir, ich lasse Gott an mir arbeiten, damit ich bereit sein darf, bereit bin für das, was noch kommt. Und auf einmal hat dieses Wort eine ganz neue Bedeutung für mich. Und wenn mir dieser Mann heute begegnen würde, sagt, junger Bruder, arbeite an deiner Heiligung, ich würde sagen, ja und Amen. Weil ich mich freue auf das, was Gott für mich bereithält. Ein unverwelkliches Erbe. Und auf einmal verstehe ich die Texte hier ganz anders. Umgürtet die Lenden eures Gemüts. Was ist denn damit gemeint? Wisst ihr, früher haben die Leute lange Gewänder getragen. Die gingen unten bis zum Boden und wenn man in die gelaufen ist, konnte man sich sehr schnell da drauf treten, sehr schnell verheddern und stolpern. Gehen war kein Problem. Laufen oder Rennen war ein großes Problem. Jemand, der seine Lenden umgürtet, ist jemand, der sein Gewand hochschnallt, damit es unten nicht rutscht. Damit er jederzeit bereit ist, loszulaufen. Wenn da steht, umgürtet die Lenden eures Gemüts, dann heißt das eigentlich, Leute, seid bereit. Worauf sollen wir denn bereit sein, wenn nicht auf das, was noch kommen wird? Wofür sollen wir denn bereit sein? Seid nüchtern, haben wir gelesen. Was heißt denn nüchtern sein? Was heißt nicht nüchtern sein? Nicht nüchtern bin ich, wenn ich plötzlich nichts mehr mitbekomme, was ist, weil ich was auch immer gemacht habe. Seid nüchtern heißt doch nichts anderes als seid klar, seid bereit, seid in der Lage, loszulaufen. Seid bereit für das, was noch kommt. Und auf einmal ist Heiligung nicht das, sondern Heiligung dieses Gott möchte mich vorbereiten auf das, was er mir mal schenken möchte. Das deshalb geht in die Vergangenheit und das deshalb geht in die Zukunft. Deshalb. Manche Menschen kommen nicht in den Gottesdienst, weil sie enttäuscht sind davon, wie Menschen hier leben, dass wir auch nicht wirklich besser sind als andere draußen. Wir haben vor 2 Wochen Interviews gemacht für den Alex hier heute Abend. Wir haben den Jugendgottesdienst heute Abend hier im Haus. Und wir haben mit den Leuten gesprochen und die allermeisten glauben nicht an Gott, weil, das können sie meistens gar nicht so genau sagen, und wenn man mit ihnen spricht, dann ist einer dieser Argumente, weswegen sie nicht in die Kirche gehen wollen, dieser, dass sie sagen, hey, die Leute hier sind doch kein bisschen besser. Also was ist dieses ganze Gerede von Heiligung? Natürlich sind wir noch nicht besser. Aber zumindest wollen wir versuchen, Menschen zu sein, die bereithalten. Und vor dieser Motivation sage ich, Herr, bitte, bitte arbeite an mir. Bitte gib mich nicht auf. Oder was ist das, wenn wir gelesen haben von den Begierden? Als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin. Was ist denn das für eine Aufforderung, wenn sie nicht auf die Zukunft hinweist? Warum soll man sich nicht den Begierden hingeben? Für mich, aus diesem einen Grund, weil ich mich in meinen Begierden schnell verstricken könnte. Ja, ich will dieses und jenes machen, dieses, ah, das könnte ich auch noch tun, dieses, oh Gott, du bist schon abgefahren, weil man sich verstricken könnte. Leute, seid bereit. Seid bereit. Gott möchte euch etwas geben. Darum, sagt Petrus, deshalb, sagt Petrus, Vergangenheit und Zukunft. Und jetzt die dritte Ebene, Gegenwart. Es ist doch so, wenn Gott derjenige ist, der meine Vergangenheit gestaltet hat, bei dem ich erkenne, dass er so und so gewirkt hat, und wenn Gott derjenige ist, der meine Zukunft für mich bereithält, der ein Erbe für mich bereithält, dann liegt es doch auf der Hand, dass er derjenige ist, deshalb derjenige ist, dem ich meine Gegenwart widmen möchte. Heilig sein. Wisst ihr, was das Wort heilig heißt? Gibt es jemanden, der sich trauen würde, eine ganz kurze Einsatzerklärung abzuliefern davon, was er persönlich denkt, was das Wort heilig heißen könnte? Einfach mal versuchen zu erklären. Es gibt bestimmt keine falschen Antworten. Luisa, das ist was, wie besonders heißt, ja? Okay, heil werden, wieder in ein Bild Gottes verwandelt zu werden. Also das hebräische Wort ist Kadash und es ist sehr wahrscheinlich, davon gehen im Prinzip eigentlich alle aus, verwandt mit dem hebräischen Wort Kadat, das Abschneiden bedeutet. Überlegung, heilig ist etwas, das abgeschnitten ist, das getrennt ist, das weggenommen wird von etwas anderem, etwas, das für etwas Besonderes, Außergewöhnliches, Einzigartiges bestimmt ist. Das heißt dieses Wort. Luisa, hast deswegen insofern recht gehabt. Du hast natürlich insofern auch recht gehabt, weil wir sind von Gott zu etwas Besonderem, zu etwas, einem besonderen Erbe, zu einer besonderen Existenz und Identität auch geheiligt. Meine Gegenwart soll eine Gegenwart sein, die heilig ist. Heiligt euch, denn ich bin heilig. Eine Gegenwart, wo klar ist, wo man sagen könnte, dass so etwas wie das, das gibt es sonst nicht. Das ist von Gott. Das ist von Gott gesegnet, das ist von Gott gezeichnet, das ist was Besonderes. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich glaube, dass Gott heilig ist, dass es keinen gibt wie ihn. Dass er, wo ich ihm begegne, all mein Denken, all mein Verstehen übersteigt. Dass er derjenige ist, den ich nicht greifen und fassen kann. Und all meinen Versuchen, irgendwas über ihn zu sagen, ich weiß, dass es immer unzulänglich ist. Aber es gibt Momente, da ist er mir und da ist er euch begegnet. In der Vergangenheit irgendwo. Und es gibt den Moment, der auf uns wartet, den er uns versprochen hat, in der Zukunft. Ich sehe keinen tadelnden Zeigefinger. Ich verstehe Heiligung nicht als irgendetwas mehr, das mich unter Druck setzt. Ich sehe nicht mehr die Imperative. Ich sehe ein Angebot. Ich sehe ein Angebot. Das Angebot, in diesem Leben Schritt für Schritt in das hereinwachsen zu dürfen. Tag für Tag in das hereinwachsen zu dürfen, dass es mehr und mehr passt, was ich von Ewigkeit her nach Gottes Willen schon bin. Und was ich in Ewigkeit nach Gottes Willen sein soll. Wir sind keine besseren Menschen. Aber ich hoffe, dass wir Menschen sind, die sagen, hier bin ich. Arbeite an mir. Amen.